SWR1 Radioreport Recht
mit Bernd Wolf. Das Bundesverfassungsgericht gegen den Europäischen Gerichtshof nach dem Erdbeben vom Mai. Guten Abend. Vor genau 8 Monaten, am 5. Mai 2020, da gab es in der EU eine Erschütterung. Keine, die man in Grad messen kann, auf der nach oben offenen Richterskala. Aber es war doch ein Erdbeben, das von Richtern ausging, von deutschen Richtern, denen des Bundesverfassungsgerichts nämlich. Die Karlsruher hatten über die billionenschweren Anleihekäufe der EZB zu entscheiden und sich dabei gegen den Europäischen Gerichtshof gestellt. Sie haben entschieden, so wie der EuGH in diesem Fall geurteilt hat, sei das Willkür. Wohlgemerkt, Willkür, dieser Vorwurf ist für einen demokratischen Richter ein ziemlich heftiger Vorwurf. Denn er heißt nicht nur ungerecht, sondern so richtig fett übelstes Fehlverhalten. Die deutsche Gerichtsentscheidung hat, so sagt der US-amerikanische Rechtsprofessor Joseph Weiler, und der muss es ja wissen, der guckt sich das alles von außen an, diese Verfassungsgerichtsentscheidung habe nicht nur dem höchsten deutschen Gericht selbst geschadet, sondern ganz Deutschland.
It has damaged the reputation of the court and it has damaged the reputation of Germany.
Über diese Gerichtsentscheidung, dieses Erdbeben, will ich hier im Radioreport mit meiner Kollegin Gigi Deppe sprechen. Hallo Gigi.
Hallo.
8 Monate danach bebt die Erde immer noch?
Ja, sie bebt immer noch. Unter Juristen wird immer noch ganz heftig diskutiert. Das können sich juristische Laien vielleicht gar nicht vorstellen, wie heftig. Wer uns zuhört, der sagt vielleicht, na, spinnen die denn, dass sie sich so aufregen? Was soll der ganze Quatsch? Aber tatsächlich ist es ja für uns alle in Europa, auch für die, die gar nichts mit Paragraphen am Hut haben, ein extrem wichtiger Vorgang. Und mindestens für die Leute, die sich Sorgen machen um Europa, ob das nicht zu stark und zu mächtig wird, für die ist ja diese Entscheidung vom 5. Mai hochspannend.
Wir müssen jetzt erst nochmal erklären, was da im Mai im Detail los war. Und wir hören, was unser Kollege Klaus Hempel über das Urteil, er war Reporter, berichtet hat.
Zum ersten Mal in seiner Geschichte stellt sich das Bundesverfassungsgericht offen gegen den EuGH und wirft ihm vor, ein Urteil gefällt zu haben, das schlichtweg nicht vertretbar sei. Die Europäische Zentralbank, so Gerichtspräsident Andreas Voskuhle, habe rechtswidrig gehandelt.
Die einschlägigen Beschlüsse des Rates der Europäischen Zentralbank sind trotz des anderslautenden Urteils des Gerichtshofs offensichtlich nicht mit den Vorgaben des Europarechts vereinbar.
2015 hatte die Europäische Zentralbank beschlossen, in großem Stil Staatsanleihen aufzukaufen, um, so die Begründung, eine Deflation, eine gefährliche Preisspirale nach unten zu verhindern, was zu einer schweren Wirtschaftskrise führen kann. Bis Ende 2018 kaufte die EZB für knapp 2.600 Milliarden Euro Anleihen auf. Nach einer Pause wurde das Kaufprogramm Ende 2019 fortgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht wirft der EZB vor, sich zu wenig mit den wirtschaftlichen Folgen des Aufkaufs von Staatsanleihen auseinandergesetzt zu haben.
Das hat erhebliche ökonomische Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die als Aktionäre, als Mieter, als Eigentümer von Immobilien, als Sparer oder als Versicherungsnehmer betroffen sind. So ergeben sich etwa für Sparvermögen deutliche Verlustrisiken, während die Immobilienpreise überproportional steigen.
Deshalb, so Gerichtspräsident Voskuhle, hätte die EZB intensiv prüfen müssen, ob das Kaufprogramm verhältnismäßig ist, eben weil es massive Folgen für alle Bürgerinnen und Bürger habe.
Ja, und nicht nur die Europäische Zentralbank habe sich nicht genug um die deutschen Sparer gekümmert, ich verkürze es jetzt mal einfach so, sondern auch der Europäische Gerichtshof, denn der hat das alles einfach so durchgewunken, was die EZB in Frankfurt da gemacht hat. Die Karlsruher Verfassungsrichter sagen, die Richterkollegen in Luxemburg vom EuGH, die hätten viel genauer hingucken müssen, die hätten prüfen müssen, ob sie von den Banken genügend Angaben dazu bekommen haben, was eigentlich da passiert, wenn man so viel Geld, 2,6 Billionen Euro, in den Markt hineinschießt.
Ja, das klingt alles ein bisschen kompliziert, aber tatsächlich fordern die Verfassungsrichter da etwas ein, was jede und jeden von uns natürlich durchaus viel angeht. Wenn unser Erspartes wenig Zinsen abwirft oder irgendwelche Eigentumswohnungen wahnsinnig teuer geworden sind, weil die Leute ihr Geld lieber in Immobilien anlegen, als auf die Bank zu bringen, dann hat es natürlich etwas damit zu tun, dass die Europäische Zentralbank mit unvorstellbaren Summen den Geldmarkt flutet. Die EuGH-Richter fanden das alles in Ordnung. Die Verfassungsrichter haben aber Anfang Mai entschieden, so geht es nicht. Das muss zumindest genauer begründet werden.
Und das genau war das Erdbeben, denn bislang hatten die deutschen Verfassungsrichter eigentlich immer gesagt, solange ihr in Luxemburg, manchmal sagen sie auch die lieben Freunde in Luxemburg, das ist aber schon ein bisschen sehr ironisch, aber solange ihr Luxemburger, sagen wir mal, die Regeln einigermaßen einhaltet, da machen wir auch mit. Aber jetzt, im Mai halt, hieß es auf einmal, das war Willkür. In aller Öffentlichkeit sagten die Verfassungsrichter, ihr arbeitet nicht sorgfältig genug, ihr hättet die Europäische Zentralbank viel genauer überprüfen müssen.
Das war natürlich ein Gesichtsverlust für die Luxemburger Richter und dementsprechend geht's seither rund in den Fachkreisen. Auf einer Online-Fachtagung des Deutschen Anwaltvereins jetzt im Herbst hat sich zum Beispiel Katharina Barley, ehemals Bundesjustizministerin und jetzt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, sehr aufgeregt.
Das ist doch kein europäischer Ansatz. Ich meine, wie können wir so eine europäische Diskussion führen, wenn wir sagen, wir müssen es so ausgestalten, wie wir es in Deutschland für richtig halten. Und das ist ja das, was sich durchzieht durch diese ganze Entscheidung, diese sehr deutsch zentrierte Perspektive.
Also Katharina Barley liest aus dem Verfassungsgerichtsurteil heraus, dass, um es mal historisch zu zitieren, ganz Europa am deutschen Wesen genesen soll. Ist die Frage, ob die Verfassungsrichter das wirklich sagen wollten.
Sie hat natürlich in allem recht, wenn das deutsche Verfassungsgericht nicht gehorcht, sage ich mal, dann liefern die Deutschen anderen in der EU den Vorwand, dass auch die einen Richterspruch aus Luxemburg nicht unbedingt befolgen müssen. Und da hat sie auch recht, finde ich, mit Blick auf Ungarn und Polen. Denn es hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, dass in diesen Ländern die Regierungen das ganze Justizsystem steuern wollen, dass sie sich gar keine große Mühe geben, auf Unparteilichkeit und echte Gerechtigkeit Wert zu legen. Und es besteht natürlich die Gefahr, wenn sie vom obersten EU-Gericht gerügt werden, weil zum Beispiel unabhängige polnische Richter auf einmal ihren Job verlieren oder ein Strafverfahren bekommen, bloß weil sie unabhängig von der Regierung entscheiden, dass sie bei solch einer Rüge aus Luxemburg sagen, ist uns doch egal, nach dem Motto, die Deutschen haben dem EuGH nicht gefolgt, also folgen wir auch nicht.
Wobei, wenn es denn wirklich Grund gibt, die europäischen Richter am EuGH zu kritisieren, dann muss das doch auch möglich sein, egal was andere daraus machen, oder?
Ja, das hat interessanterweise auch der Präsident des österreichischen Verfassungsgerichts, Christoph Grabenwarter, gesagt.
Es macht eine richterliche Entscheidung nicht richtiger, wenn die falschen Leute es kritisieren, und es macht sie nicht falscher, wenn die falschen Leute es loben.
Du siehst, es geht wirklich international zu. Juristen aus anderen EU-Ländern diskutieren das Ganze mit. Viele deutsche Professoren kritisieren das eigene Verfassungsgericht. Sie sagen, wenn es beliebig wird, ob dem EuGH zu folgen ist, dann können wir einpacken, dann funktioniert die EU, dann funktioniert Europa nicht mehr. Aber andere verteidigen das Verfassungsgericht auch, zum Beispiel der Bonner Rechtsprofessor Klaus Gerditz.
Das Bundesverfassungsgericht verlangt ein Mehr an gerichtlicher Kontrolle. Deswegen halte ich es für unfair, dem Gericht vorzuhalten, dass gerade wankende Rechtsstaaten wie Polen, Ungarn oder Bulgarien aus der Entscheidung Honig saugen könnten. Das mag so sein. Es ändert aber nichts daran, dass die Kernprobleme der rechtsstaatlichen Krisen in diesen Ländern gerade darin bestehen, dass hier die Justiz abgebaut wird. Das ist das Gegenteil von dem, was das Bundesverfassungsgericht möchte.
SWR1 Radioreport Recht. Wir sprechen über den Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH. Gigi Deppe im Studio. Gibt's da eigentlich nur schwarz und weiß? Entweder die Leute sind für das Verfassungsgericht hier, so nach dem Motto, den obersten EU-Richtern muss man auch mal auf die Finger kloppen können. Oder die anderen, die sind dagegen mit dem Argument, die EU kann sonst nicht funktionieren.
Ja, es gibt auch Juristen, die sich nicht so eindeutig positionieren wollen, die sich sogar trauen, bei diesem Meinungskampf nicht mitzumachen. Zum Beispiel der Tübinger Professor Martin Nettesheim.
Ich selbst bin hin und her gerissen. Ich bin ein Befürworter der Grundkonstruktion des Bundesverfassungsgerichts und folge damit nicht denen, die es auch in Deutschland gibt, die sagen, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist in jeder Hinsicht unantastbar. Sie kann nicht mehr in Frage gestellt werden. Die Mitgliedstaaten müssen in jedem Punkt folgen.
Der Tübinger Professor findet allerdings das Urteil vom Mai auch nicht sehr gelungen. Er sagt, das war der falsche Fall, um sich abzugrenzen. Solch eine Debatte hätte man bei einem anderen Thema führen müssen. Was passiert denn eigentlich, wenn die Europäische Zentralbank Gründe angibt, warum sie diese oder jene Geldpolitik macht? Ab wann reichen diese Gründe nicht mehr und ab wann müssen dann die Verfassungsrichter einschreiten?
Sie bewegen sich da auf ein Feld, wo Sie eigentlich kaum richtig gut und stark argumentieren können. Und Sie brauchen richtig zwingende Argumente, wenn Sie diesen Weg weitergehen wollen. Das werden Sie nicht haben, das sieht jeder, nicht?
Viele Juristen, viele Meinungen. Gigi, was ist denn eigentlich deine Meinung, nachdem du dich ja jetzt sehr intensiv damit beschäftigt hast? Darf ich das einfach mal fragen? Oder hast du überhaupt eine Meinung?
Du darfst fragen, Bernd. Und ich gestehe, dass es mir hier nicht ganz leicht fällt, eine Meinung zu bilden. Denn es ist natürlich so, wenn wir als Europa zusammenwachsen wollen, dann muss es auch Spielregeln für alle geben. Und dann muss auch jemand das Letztentscheidungsrecht haben. Also sagen dürfen, so wird's gemacht und nicht anders. Also grundsätzlich bin ich schon dafür, dass wir dem EuGH freie Hand lassen, aber so ein System funktioniert nicht, wenn nicht auch mal in besonderen Fällen Widerspruch erlaubt ist. Und tatsächlich finde ich auch, dass es sich der EuGH etwas zu leicht gemacht hat mit der Überprüfung der Europäischen Zentralbank. Die hat ja sehr viel Macht und da will ich als europäische Bürgerin natürlich schon, dass sie auch kontrolliert wird. Der amerikanische Rechtsprofessor Joseph Weiler, den wir am Anfang gehört haben, der kann sich ja erlauben, die Sache mit etwas Distanz zu sehen. Und ich finde, der hat was sehr Richtiges gesagt. Der hat gesagt, die Richter in Luxemburg, die machen oft gute Arbeit am ECJ, also am European Court of Justice, dem EuGH. Aber sie waren hier beim Thema EZB eben nicht die effektiven Polizisten, die sie sein sollen, haben die juristischen Linien zwischen der EU und den Mitgliedstaaten nicht gut kontrolliert.
I have the greatest admiration for the European Court of Justice. Without them, we would not have the European Union as we know it today. But on one issue, with great respect, they have lost credibility.
Direkt nach dem Verfassungsgerichtsurteil kam ja die EU-Kommission um die Ecke und hat gefragt, ob man nicht ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland prüfen muss, weil Deutschland sich nicht an die Spielregeln gehalten hat, sondern die Spielregeln verletzt hat, indem es sich über den EuGH gestellt hat. Das ist natürlich auch scharfer Tobak. Was sagst du dazu?
Also, dass geprüft wird, das habe ich im Grunde erwartet. Denn wenn man mal politisch denkt, dann muss die EU ja jetzt was machen. Schon, um gegenüber Ungarn und Polen sagen zu können, wir behandeln alle gleich. Wer die Regeln der EU nicht respektiert, der bekommt Ärger. Egal, ob es nun Ungarn, Polen oder Deutschland ist. Aber es kann natürlich sein, Bernd, dass die ganze Prüfung nach ein paar Jahren eingestellt wird. Heribert Hirte, Bundestagsabgeordneter der CDU, der hat auf der Fachtagung des Anwaltsvereins etwas gesagt, was ich ganz zutreffend fand.
In der Politik leben wir an vielen Stellen mit Unschärfen. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass man die verschiedenen Meinungen nebeneinander stehen lässt. Aber ob man mit einem Vertragsverletzungsverfahren die Dinge dann wirklich ausgeräumt bekommt, da habe ich große Zweifel. Denn das wird dann möglicherweise neues Porzellan zerschlagen und gibt den beteiligten Spielern nicht die Möglichkeit, es letztlich auch durch Zeitablauf zu korrigieren.
Durch Zeitablauf, das hört sich für mich so an, wenn andere Verfassungsrichter in Karlsruhe da sitzen in den roten Roben, dann haben die vielleicht nicht so das Bedürfnis, den EuGH-Richtern so richtig einen mitzugeben, sondern sind vielleicht kulanter. Vielleicht würden die sich dann weniger ärgern, wenn der EuGH seine Urteile so mager begründet wie das EZB-Urteil.
Ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass nach diesem Erdbeben erstmal wieder ruhigere Zeiten einkehren. Die EuGH-Richter sind übrigens, Bernd, trotz Corona vor kurzem nach Karlsruhe gekommen, um sich direkt mit den Verfassungsrichtern auszutauschen. Also man sieht, sie wollen ihren guten Willen unter Beweis stellen. Wir bauen Europa gemeinsam. Lasst uns reden.
Das ist doch schön. Wobei, Gigi, ein Generalanwalt am EuGH, das ist ein gerichtsinterner Gutachter, der Generalanwalt, kein Richter, aber spielt eine wichtige Rolle. Und dieser Generalanwalt hat ja neulich noch gestichelt und gesagt, das geht ja gar nicht, was sich das deutsche Verfassungsgericht da erlaubt.
Ja, er hat das Cherry-Picking genannt, Kirschenpicken. Ich glaube, wir würden sagen Rosinenpickerei. Er findet, die nationalen Gerichte dürften sich nicht raussuchen, welchem Urteil sie folgen wollen und welchem nicht. Wenn sie nicht einverstanden sind, dann sollen sie ein Thema einfach immer wieder und immer wieder dem EuGH vorlegen. Und ich glaube, Bernd, dass das genau in der Zukunft häufiger stattfinden wird. Nicht so ein brüskes, uncharmantes deutsches, ihr könnt uns mal, sondern die Italiener haben das schon vorgemacht. Immer wieder dieselbe Sache in Luxemburg vorlegen und mit einer gewissen charmanten Penetranz sagen, wir glauben, ihr habt es noch nicht richtig verstanden. Könnt ihr bitte noch mal drüber gucken, bis dann irgendwann in Luxemburg der Groschen fällt, okay, da gibt es Widerstand, da müssen wir anders entscheiden.
Wieso wundert mich das jetzt nicht, dass es Italiener sind, die dann wahrscheinlich auch noch sagen, grazie, mille grazie. Okay, dann gäbe es auf jeden Fall keine Erdbeben mehr, wenn es so liefe. Vielen Dank, Gigi Deppe, Kollegin aus der Redaktion Recht und Justiz. Und das war der SWR1 Radioreport Recht, das Bundesverfassungsgericht gegen den Europäischen Gerichtshof. Nach dem Erdbeben, die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Mein Name ist Bernd Wolf.